Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer der Predigt, fühlt ihr euch bei so einer Begrüßung angesprochen? Ja, ich bin gemeint. Da spricht mich jemand freundlich an. Oder hört ihr diese Anrede am Anfang von der Predigt so als Floskel, die einfach so dazugehört? Es fühlt sich doch irgendwie anders an, wenn wir hören, ihr seid geliebt, ihr Lieben. Ihr wisst vielleicht, dass ich das oft sage, ihr Lieben. Und dann könnt ihr sagen, ja, das ist halt so sein Stil oder der muss das so machen bei der Predigt. Ich sage auch gerne, liebe Kinder, liebe Gemeinde, das ist mir wertvoll. Und ich überlege mir tatsächlich manchmal, welchen Anfang soll die Predigt haben? Welche Begrüßung? Ich sehe viele verschiedene Menschen vor mir, die ich unterschiedlich gut kenne und manche noch gar nicht. Viele von euch sind mir natürlich ans Herz gewachsen und ich mag euch und ihr seid mir wichtig und wertvoll. Und manchmal berührt mich Gott auch oder bewegt mein Herz und ich fühle mit einem oder anderen von euch besonders mit. Trotzdem kann ich natürlich menschlich nicht mit allen gleich zurechtkommen. Versteht ihr vielleicht? Und manches, was man so miteinander erlebt, lässt sich auch manchmal nicht ganz leicht wegschieben. Doch ich meine es ernst und es ist mir ein großes Anliegen, dass die Liebe in unserem Miteinander da ist und hin und her fließt. Und ich rede hier nicht von der Liebe, die von mir kommt oder die von euch kommt, die wir Menschen aufbringen können. Es ist eine Liebe, die mehr ist als Freundlichkeit und Sympathie. Nicht nur das, dass man sich gut versteht oder auf einer Wellenlänge ist, möchte ja sein, wenn man in die gleiche Kirche geht. Oder dass man gemeinsame Interessen hat und gerne Zeit miteinander verbringt. Es ist eine Liebe, die noch viel größer ist. Und es ist eine Liebe, die ich wirklich jedem von uns wünsche, wenn ich sage, ihr Lieben. Genauso spricht der Apostel Johannes seine Adressaten, seine Zuhörer bis heute an. Und das ist auch keine Höflichkeitsformel, die damals, als er es geschrieben hat, so halt sein musste. Sondern es ist eine bewusste Formulierung und eine Tatsache, die ehrlich beschreibt und verkündigt, ihr seid Geliebte. In Griechisch sagt der Apostel Johannes Agapetoi. Kennt ihr alle, ne? Agape steckt da drinne. Das ist das besondere Wort für die Liebe Gottes. Agapetoi, ihr seid Geliebte. In einer Übersetzung habe ich gelesen, meine Freunde. Oft kennen wir es ja noch mit als liebe Brüder. Das ist heute ein bisschen wenig. Und meine Freunde ist auch nicht das, was gemeint ist. Es geht nicht darum, ob ihr meine Freunde seid oder nicht, sondern es geht darum, dass wir alle Geliebte Gottes sind, von Gott geliebte Menschen. Wie fühlt sich das an, wenn wir das hören? Geliebte, Geliebter, von Gott. Kannst du das gebrauchen? Kannst du das überhaupt annehmen für dich und glauben? Gottes Liebe ist Agape. Voraussetzungslos. Das heißt, sie gilt unabhängig davon, wie ich mich verhalte, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Gottes Liebe ist seine freie Entscheidung und sie bewirkt völlige Hingabe. Gott hat sich unwiderruflich dafür entschieden, dich zu lieben. Das ist gemeint, wenn wir diese Anrede hören. Gott liebt dich, jeden von uns. Und in allem, was hier im Gottesdienst geschieht, Das Wichtigste, was in der Gemeinde passiert, ist, dass die Liebe Gottes vom Himmel auf die Erde kommt, von Gottes Herz in unsere Herzen und dass wir sie untereinander verteilen von Herz zu Herz. Es geht um die Liebe Gottes, die wir brauchen, die wir empfangen und die wir weitergeben. Und die Liebe Gottes ist unvergleichlich, schon gar nicht vergleichbar mit dem, was wir Menschen tun könnten, auch in puncto Liebe. Und das ist mir wichtig, wenn ich euch anspreche und wenn ich Gottes Wort heute höre von Johannes, dem Apostel, der sagt, ihr seid geliebt. Schaut euch mal um, wer so neben euch sitzt oder hinter euch. Bisschen Auflockerung. Ja, ihr lächelt euch zu, das ist schön. Manchmal ist auch jemand Unbekanntes. Wir kennen uns unterschiedlich, wir mögen uns unterschiedlich. Wir hatten vielleicht schon gute Begegnungen miteinander, aber wir hatten vielleicht auch schon mal einen heftigen Streit oder Konflikt. Oder wir merken, wir kommen nicht so gut miteinander klar. Aber jeder Einzelne ist von Gott geliebt. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann kann auch unter uns eine Liebe entstehen. Wenn wir uns so ansehen und vielleicht sogar gegenseitig so ansprechen, dann ändert sich etwas. Dann fließt Gottes Liebe zu uns und unter uns hin und her. Ihr Lieben, das ist eine starke Dimension des Glaubens. Das ist ein Zentrum der Gemeinde Gottes. Und dieses Gottesdienstes, jedes Zusammenkommens, was wir haben, Gottes Liebe ist da. Und wir brauchen sie. Wir sollen sie empfangen und weitergeben, erfahren. Dazu hören wir das in Gottes Wort. Geliebte, und wisst ihr, wie es weitergeht? Lasst uns untereinander lieben. Tatsächlich, die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott, der kennt Gott. Es wird hier so geschrieben, als wäre das das Allernormalste der Welt. Aber es ist nicht normal. Wir kennen viel anderes und wir wehren uns manchmal sogar dagegen. Ihr Lieben, es ist vielleicht nicht normal in dieser Welt, so eine Liebe zu erfahren, aber es ist real und es ist möglich. Sogar das Allerwichtigste ist es, dass wir die Liebe Gottes unter uns haben, dass wir Gott selbst kennenlernen und merken, er ist nicht nur der liebe Gott, sondern seine Liebe übertrifft alles, was wir je erfahren können. Was hört ihr, wenn ihr solche Bibelworte liest? Lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott und kennt ihn. Ist es mehr das tolle Angebot, was wir haben, Gottes Liebe zu empfangen? Oder hört ihr mehr die Aufforderung, ihr müsst euch untereinander lieben? Was doch gar nicht so richtig geht, wo wir schon so oft gescheitert sind. Ich finde, wir brauchen beides. Wir müssen kapieren, dass es das Angebot Gottes ist. Niemand anders kann uns solche Liebe geben. Und wir sollen auch hören, dass es ein Auftrag ist, die Liebe Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Wieder denke ich manchmal, haben wir uns an solche Formulierungen einfach so gewöhnt? Lasst uns lieben? Das lässt sich doch so hören und sagen, ohne dass wir wirklich etwas tun müssen. So ähnlich vielleicht, wie ich letzte Woche predigen durfte, gelobt sei Gott. Das kann auch jeder sagen. Aber es ist etwas anderes, wenn ich sage, ich lobe Gott. Das verlangt nach Praxis, nach Anwendung, nach Fortsetzung. Ich lobe Gott mit dem, was ich jetzt tue, mit dem, was ich jetzt denke, mit dem, was ich jetzt sage. Und so ist es auch mit dem Lieben. Lasst uns lieben bedeutet, hier bin ich. Ich will ein Mensch sein, der Gottes Liebe empfängt und weitergibt. Ich will lieben. Habt ihr so schon mal eine Kirche betreten? Es lohnt sich, hineinzugehen und nicht zu sagen, wer weiß, wer mir wieder über den Weg läuft. Heute ist ganz gut, ne? Die Kirche ist ja frisch geputzt und so und alles. alles toll, die Kinder haben uns fröhliche Gesichter gemacht, aber wir können so schnell aneinander scheitern und an den Dingen, die wir sehen und die wir uns schon immer mal sagen wollten. Wenn ich die Kirchenschwelle übertrete hinein und sage, ich will lieben, dann geht's anders. Und übrigens, vielleicht ist es noch viel wichtiger, die Kirche auch wieder so zu verlassen. Ich will lieben. Vielleicht geht ihr heute zu Hause in euer Haus mit diesem Schritt. Ich will lieben. Gott, schenk mir deine Liebe, die ich weitergeben kann. Das Bibelwort sagt, wer Gott liebt, der ist verpflichtet, diese Liebe auch weiterzugeben. Ich habe mal gelernt, beim Predigen soll man Worte wie sollen und müssen vermeiden. Aber manchmal ist es so, wer liebt, wer Gott kennt, wer Gottes Liebe kennt, der soll lieben. Der ist verpflichtet. Es ist eine Folge davon. Im ersten Johannesbrief hat Falk vorhin schon die Verse 7 bis 12 gelesen. Ich ergänze die Verse 13 bis 16. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer Gott kennt, erkennt auch seine Liebe, die sichtbar geworden ist in Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat in den Tod, damit wir leben können. Wir betonen das eigentlich in jedem Gottesdienst, besonders im Abendmahl. Und wir empfangen beim Abendmahl die Liebe Gottes, das, was Jesus für uns getan hat. Und darin hat Gott seine Liebe gezeigt. Und wenn wir diese Liebe annehmen, dann ist Gott in uns und wir werden von Grund auf erneuert. Es wird etwas möglich, was sonst nicht möglich ist, dass wir uns untereinander lieben. Ich sehe das auch beim Abendmahl. Eine Wirkung, die ich davon erwarte. Wir empfangen Gottes Liebe in Jesus Christus, seinem Tod für uns und es wird möglich, dass es bewirkt, dass wir uns untereinander lieben können. Vielleicht wird die Verpflichtung dann etwas leichter. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns keine Aufgaben gibt, die schwer sind. Es ist leicht, wenn wir das Prinzip verstehen. Wahre Liebe ist möglich, wenn Gott in uns lebt und wir in Gott. Und dafür gibt es diese Kennzeichen, die hier aufgezählt werden in dem Bibelwort. Wir haben den Geist Gottes, der in uns wirkt. Wir verkündigen Jesus Christus als Retter der Welt und bekennen uns persönlich zu ihm, vertrauen auf die Liebe Gottes und lassen uns von ihr bestimmen. Und solche Erkenntnisse, ihr müsstet das zu Hause nochmal nachlesen, das ist so schön aufgelistet in so einem langen Bibelwort. 1. Johannes 4, das große Kapitel über die Liebe Gottes. Und solche Erkenntnisse, wenn wir das lesen, stärken unsere Gewissheit. Gottes Geist hilft mir. Ich bin es nicht allein. Jesus hat mich gerettet und meinen Nachbarn oder meine Frau und meinen Mann oder meine Kinder und so weiter. Ich vertraue auf die Liebe Gottes und lasse mich von ihr bestimmen. Ich will lieben. Am liebsten würde ich sagen, überschreitet keine Schwelle mehr ohne diesen Satz. Geht hinein in alle Räume und in alle Beziehungen mit diesem Satz und daraus werden herrliche Früchte wachsen. Ich lese noch einmal drei Verse aus dem Kapitel. Der Nathanael hat das hier richtig gut mitgemacht. Das sind jetzt 17, 18, 19. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Man müsste dafür eine Bibelstunde machen, für jeden einzelnen Vers. Aber es ist herrlich, wenn wir stückweise verstehen, es geschieht nicht mit Druck. Und wir brauchen keine Angst haben, wenn ihr nicht richtig liebt, dann kriegt ihr Strafe. Wenn ihr richtig liebt oder wenn ihr die Liebe Gottes erfahren habt, dann gibt es keine Angst, keine Furcht. In der Liebe ist keine Angst. Und wir dürfen Zuversicht haben, sogar in Bezug auf das Gericht am Ende der Welt. Die Liebe vertreibt alle Furcht und rechnet nicht mit Strafe. Wunderbar. Wir wollen lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Ich finde, es sind Wirklichkeiten und Wahrheiten, die fruchtbar werden, einfach nur, wenn wir uns öffnen für die Liebe Gottes. Wir bekommen Zuversicht. Uns wird die Angst genommen. Ihr habt das vorhin so schön gesungen. Menschen mit Jesus haben das erlebt von Anfang an. Ihr braucht keine Angst haben. Die Liebe Gottes erneuert uns von innen heraus, dass wir zuversichtlich leben können, Vertrauen und Hoffnung haben in einer Welt, wo uns vieles bedroht und manches Angst macht. Wenn die Liebe Gottes in uns regiert, haben Angst und Sorgen keinen Platz. Und die Befürchtungen müssen abziehen. Denn die Liebe Gottes ist die Grundlage für unsere Zuversicht. Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist eine natürliche Folge aus der Liebe Gottes, die wir annehmen. Keine Bedingung, sondern eine Folge aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Er hat uns zuerst geliebt. Ihr kennt dieses Wort vielleicht. Aber wir brauchen es jeden Tag und vor allen Dingen in unserem Miteinander. Es steht von Gott schon immer fest, bedingungslos. Er hat sich entschieden, bevor wir irgendetwas tun können. Keiner kann daran rütteln. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt uns. Gott liebt jeden. Gott liebt unseren Nächsten. Und wenn wir uns untereinander lieben, dann wird Gottes Liebe, seine Annahme, seine Fürsorge unter uns in dieser Welt sichtbar. Es geht ja darum, dass Gottes Liebe jeden Menschen erreicht, dass sie verteilt wird, dass Gott selbst sichtbar wird durch die Liebe, die nur durch seine Geliebten in dieser Welt verteilt werden kann. Gott ist die Liebe und er soll durch unsere Liebe untereinander bekannt werden. Und wer Gott kennt, für den ist es normal, die Liebe Gottes zu erfahren und sie weiterzugeben. Unser ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist unsere Mission. Darum geht es in allem Werben für Gott und in allem Einladen zu ihm. Es soll in einer Art geschehen, wo deutlich wird, Gott ist Liebe. Und es fängt immer damit an, dass wir uns öffnen und sagen, ich brauche deine Liebe, Gott. Ich will lieben lernen. Nicht wie in der Schule, aber doch vielleicht mit kleinen Übungen. Ich gehe jetzt als Geliebter Gottes zu diesem Menschen, der auch ein Geliebter Gottes ist. Und ich will, dass die Liebe Gottes hin und her fließt zwischen uns. Das ist eine Übung. Wir können Liebe lernen, aber nicht ohne, dass wir die Liebe Gottes empfangen. Der Apostel Johannes schreibt in den letzten zwei Versen 20 und 21, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder, sagen wir mal Bruder oder Schwester, seinen Mitchristen hasst, ist er ein Lügner. Wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, der soll auch seine Geschwister lieben. Hier ist es nochmal deutlich gemacht. Wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben, ist es tatsächlich ein Gebot, eine Verpflichtung, Brüder und Schwestern zu lieben, wie Gott sie liebt. Und daran können wir uns prüfen, ob wir die Liebe Gottes ausreichend empfangen haben, ob wir sie in uns tragen, ob sie uns bewegt, bestimmt. Gottes Anliegen ist es, dass seine Liebe in uns ist und durch uns sichtbar wird, ohne Angst und Druck. Wir können nichts dafür tun, wir müssen nichts leisten, aber wir dürfen sie empfangen. Ihr Lieben, ich wollte die Predigt beenden mit zwei Sätzen, einem kurzen und einem langen. Der kurze ist: Gott ist die Liebe. Amen, oder? Dafür ist das Amen ja da, ne? Dass man sagt, so ist es, so stimmt. Gott ist die Liebe. Das ist schön, eine wichtige Tatsache. Der zweite längere Satz ist: Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Also auch dort brauchen wir die Bestätigung, ja, das wollen wir wirklich tun. Und nun ist es eine Gefahr, beim Amen zu hören: Jetzt ist endlich vorbei. Der Pfarrer hat es geschafft, ich kann auf die Uhr gucken und jetzt können die Kinder noch ein Lied singen und dann ist bald der Gottesdienst zu Ende. Und schon haben wir vergessen, wozu wir Amen gesagt haben. Deshalb ist ein Schlusssatz eigentlich ein Startschuss für das, was danach kommt. Es gibt ein Buch, das heißt "Nach dem Amen bete weiter". Aber viel, viel besser ist es noch, oder genauso wichtig ist es zu sagen: Nach dem Amen tu das auch, was du gerade gehört hast, was du gerade bestätigt hast. Und jetzt haben wir gehört, wir sollen lieben. Amen. Ich will lieben. Es geht darum, dass wir es nicht abhaken, sondern dass wir starten in die Praxis, in das Üben, dass es nach dem Amen erst richtig losgeht. Und ich habe da eine gute Anregung von einem christlichen Autor und Prediger gehört. Der heißt Max Lucado. Kennen manche von tollen Sprüchen. Er hat gesagt: Viele Menschen geben leider auf, wenn sie merken, ich kann menschlich nicht lieben und ich werde auch nicht geliebt. Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Ich kann nicht lieben und ich werde nicht geliebt, nicht so, wie ich es brauche oder gerne hätte. Und dann haben wir die Gefahr, dass wir aufgeben, dass wir sagen, es lohnt sich nicht, ich mache da nicht mehr weiter. Und er schreibt, das kann jeden von uns betreffen, als Ehepartner, als Kinder, als Schüler, als Lehrer, als Verwandte, als Kollegen, als Nachbarn, als Schwestern und Brüder im Glauben. Und er gibt uns einen Tipp. Was wäre, wenn statt dem einen Schritt, ich gebe jetzt auf, das funktioniert eh nicht, sagt er: Geh noch einmal 1000 Schritte mit Gebet. Okay, ich kann nicht so lieben, wie ich es gerne hätte oder wie ich soll. Andere lieben mich auch nicht so. Ich gebe aber nicht auf, sondern ich gehe einen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften bis 1000 Schritte, um zu sagen: Ich will lieben. Gott, schenk mir deine Liebe. Das ist das Gebet. Und dann können wir es üben. Ich bin überzeugt, wenn wir das tun, reichen vielleicht schon 100 Schritte und manchmal sogar 10. Wer 10-mal in ein Haus gegangen ist oder zu einem Menschen und vorher gebetet hat: Ich will hier hingehen und lieben. Gott, schenk mir deine Liebe. Ich glaube daran, dass da etwas geschieht, dass sich etwas verändert. Denn Gott hat gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Gottes Frieden ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Er wird euch helfen und bewahren an Geist, Seele und Leib. Amen.